In der neuen Folge von der Audiobeweis Spezial sind Sky-Experte Peter Stöger und mein Kollege Philipp Lautischer zu Gast. Wir sprechen über das anstehende Spiel des österreichischen Nationalteams gegen Frankreich. Dazu gibt es eine Schalte mit einem Frankreich-Experten, der Co-Trainer von Adi Hütter, Klaus Schmidt von der AS Monaco, ist zugeschaltet. Was hat sich bislang bei der Europameisterschaft getan? Wer waren die großen Überraschungen?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, dem ja mittlerweile Videopodcast auf Sky Sport Austria. Und auch heute dreht sich wieder vieles, wenn nicht sogar alles, um die Europameisterschaft in Deutschland. Großes Thema natürlich dabei, das erste Match der Mannschaft von Ralf Rangnick. Am Montag geht es ja gegen die Franzosen und dann freue ich mich sehr, heute begrüßen zu dürfen meinen Kollegen Philipp Lautischer, ein ausgewiesener Experte, was den französischen Fußball betrifft.
Bonjour.
Bonjour. Und ja, Experte brauche ich nicht näher vorstellen. Peter Stöger. Servus, Peter. Servus. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Gleich an dich die Frage. Die EM läuft ja jetzt schon seit ein paar Tagen. Mhm. Du hast aber auch genügend, nehme ich an, in deiner Funktion bei der Admira zu tun. Da hat es ja schon einen Coup gegeben. Thomas Silberberger wurde als neuer Trainer präsentiert. Dazu auch schon den einen oder anderen Neuzugang, Danny Ahler zum Beispiel. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit dem Programm?
Naja, ich bin sehr zufrieden, weil sonst hätte ich es ja nicht so versucht umzusetzen. Das ist das eine. Also, ich habe vielleicht auch hier die Möglichkeit, auch nochmal zu sagen, dass wir mit der Arbeit von unserem Trainerteam letzte Saison sehr zufrieden waren. Es ist halt so, dass Thomas Bratl und Tommy Wright sind zwar sehr, sehr engagierte junge Trainer und machen einen guten Job, haben auch sicher eine große Karriere vor sich. Hoffen wir, dass wir die weiter im Team halten können. Aber wir haben natürlich mit unserer Zielsetzung, vorne anzudocken, um die Meisterschaft irgendwie mitzuspielen, jetzt nicht, dass wir da haushohe Favorit sind, aber wir wollen mitmischen, haben wir natürlich den Bereich der Erfahrung, der Routine und der Abgebrühtheit, was wir, glaube ich, auch im Trainerteam brauchen, das haben wir so nicht besetzt. Und mit dem Silvi haben wir natürlich schon, glaube ich, eine richtige Bombe zünden können. Und da sind wir sehr froh, dass er da ist, weil er das wirklich in dieses Trainerteam reinbringt. Und wir hoffen uns wirklich Synergien dadurch, dass wir weiterkommen. Ja. Der Kader muss verändert werden, weil ja viele Spielerverträge ausgelaufen sind. Und wir ein bisschen, wie sagt man, so schön frisches Blut reinbringen, eine Mischung von unseren Jungen, die super sind, und ein paar Erfahrene, die wir brauchen. Und dann schauen wir, wie nächste Saison läuft.
Ja, wie dürfen wir uns das vorstellen? Und Sie haben es gesagt, beziehungsweise du hast das gesagt, darf dich ja duzen.
Ja,
ist ja nicht immer so einfach. Aber was jetzt Neuzugänge betrifft, Thomas Silberberger, gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, wow, da hat sich jetzt einiges verändert. Also nicht nur aufgrund von Peter Stöger komme ich dann gern zu Admira, sondern auch aufgrund des neuen Trainers?
Ja, wir haben es... Also man muss sagen, wenn wir den Thomas Silberberger nicht bekommen hätten, wären wir mit unseren Jungs in die Saison gestartet. Aber weil wir auch an die glauben, also die haben Fachwissen, die sind fleißig, die sind sozial top unterwegs, also das passt ja alles. Aber mit der Routine, die wir da versucht haben reinzubringen, ist ihm klar, mal, dass für die Admira unglaublich ein Mehrwert ist. Davon bin ich auch überzeugt. Und dann haben wir quasi mit unseren Jungs und mit unserem Wissen, das wir gehabt haben, versucht zu strukturieren, was ist bei uns im Kader da, womit sind wir in dem Jahr zufrieden gewesen, wer sollte da weiter verlängert werden, wo wollen wir andocken, welche jungen Spieler nehmen wir noch dazu. Das haben wir so konzipiert und dann ist natürlich schon darum gegangen, auch die Entscheidung abzuwarten. Schaffen wir es mit dem Thomas Silberberger eine Einigung herbeizuführen oder sind es unsere jungen Trainer und dann haben wir quasi unsere Gespräche vertieft mit den Jungs, wo wir glauben, dass das routinierte Spieler sind, Stützen für die Mannschaft sind, weil mir auch klar war, dass vielleicht der Silvi dann anders denkt über Spieler, die Stützen sein sollten. Nicht? Mit unseren Jungs waren wir einig und klar, dass wir die erfahrenen Spieler, die wir dann geholt haben, dass die gut reinpassen, aber mit der Entscheidung habe ich dann noch gewartet. Und es war zumindest keiner dabei, der gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt kommt der Silberberger, jetzt komme ich nicht. Also insofern wird schon wahrscheinlich einiges für die Admira sprechen als Idee und der Silvi ist uns dann bei den Verpflichtungen zumindest nicht im Weg gestanden.
Ja, und es wird sich wahrscheinlich noch einiges tun, also sprich auf Seiten der Neuzugänge wird wohl noch der ein oder andere dabei sein.
Es wird vielleicht das eine oder andere noch passieren. Ja, wir sind auch im Austausch mit unserem Partner, mit Celtic. Mal schauen, wer dann jetzt dann noch dazukommt. Wir haben auch da wieder die Hoffnung, dass wir sehr talentierte Jungs bekommen können. Es wird sich nur das eine oder andere tun. Es wird auch im Laufe der Vorbereitung dann wahrscheinlich Entscheidungen geben, wo man sieht, okay, der Trainer sieht das jetzt ein bisschen anders, der ist auf einmal aus einer schlechteren Position gestartet und ist sehr nah an der Starting Eleven und andere, die geglaubt haben, es wird laufen, da hat der Sübi dann vielleicht ein bisschen einen anderen Blick. Also das wird sich dann schon was tun, aber so der Stamm, wie wir es entwickeln, das sind wir eigentlich sehr zufrieden, ja.
Ja, sind wir gespannt. In einer Woche, glaube ich, startet bei der Admira die Vorbereitung. Philipp, wie hast du die Neuverpflichtung von Thomas Silberberger wahrgenommen? Was ist das auch für ein Zeichen von der Admira? Klar, die Ambitionen. Peter hat es ja gesagt, sie wollen vorne mitspielen, sind jetzt nicht der große Favorit auf den Aufstieg. Aber was glaubst du, ist für die Admira auch unter Thomas Silberberger möglich?
Ich bin sehr gespannt, wie er eben, was die Offensive betrifft, eben auch sich einbringen kann bei der Admira. War ja doch immer wieder im Abstiegskampf und jetzt gilt es eben progressiv nach vorne zu agieren. Das hat er schon gezeigt, finde ich. Und ich glaube, dass er sehr spannende Verpflichtung ist und mal schauen, wie es dann läuft. Also ich sehe die Admira auf alle Fälle im oberen Drittel.
Ja, und was Transfers betrifft, Jakob Schöller, da steht jetzt der Wechsel zum SK Rapid fix, fertig, fest. Traust du ihm, da hat es also auch die Geschichte gegeben, dass er doch angeschlagen, längere Zeit verletzt war. Er gilt als großes Talent, wobei, was ist ein Talent? Bis wann ist man ein Talent? Was traust du ihm bei den Hütteldorfern zu, auch langfristig?
Also, was kann man wirklich bewerten? Bewerten kann man das, was man so erkennt, wenn man den Jungen trainieren sieht, wenn man ihn spielen sieht. Quasi was er als Paket mitbringt und dann gibt es ja immer diese Stressfaktoren, die du dann hast, wie kann wer damit umgehen. Sehr jung hat er schon gespielt bei Admira, hat gezeigt, dass er in der Lage ist, mit sehr jungen Jahren in einer Startelf aufzulaufen und mit dem Druck umzugehen. Das ist ein hochtalentierter Spieler, der hat Anlagen, wie man eigentlich sagt, dass ein Top-Innenverteidiger und ein Top-Defensivspieler haben sollte. Und jetzt muss man schauen, das ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist auch klar, dass das wird sich auch nie ändern. So schade das dann halt immer für so Vereine wie Admira auch ist. Aber uns ist klar, dass wir eine Plattform sind für Vereine wie Rapid oder ausländische Clubs. Und das wird auch unsere DNA weiter bleiben und sein müssen, um das Ganze Werke auch wirklich in Betrieb zu halten. Und da sind wir auch stolz drauf. Man kann natürlich sagen, wir verlieren einen guten Spieler, das ist klar. Aber das zeigt ja auch, dass da in den letzten Jahren auch in dem Bereich ganz gut gearbeitet wurde, wenn man solche Spieler dann so Rapid bekommt. Also ich traue es ihm zu. Wir sind alle gespannt. Wir freuen uns alle für ihn. Muss man sagen, er ist ein toller Junge. Und wir haben ein bisschen Wehmut, weil er ein guter Spieler für uns war. Aber das ist, glaube ich, ein normaler Weg.
Na, ganz normal. Die Admira ist ja auch bekannt dafür, wirklich über eine tolle Akademie zu verfügen, da immer wieder junge, hochtalentierte Spieler rauszubringen. Spannend auch die Europameisterschaft. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema des heutigen Podcasts. Philipp, ein paar Spiele hat es ja schon gegeben. Gleich am Freitag, Auftaktspiel, sehr hoher Sieg der Deutschen gegen die Schotten, 5:1. War das für dich irgendwie in der Art und Weise auch absehbar? Die Kritik war jetzt nicht gerade gering, aber die Deutschen haben dann voll überzeugen können. Oder waren die Schotten so schwach?
Ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Also die Schotten waren irgendwie eingeschüchtert von dieser Atmosphäre, haben irgendwie gar nicht wirklich ins Spiel gefunden, sind einfach zu weit weg gewesen, zu wenig aggressiv auch. Und die Deutschen, muss man sagen, haben wirklich sehr, sehr stark agiert. Und ich glaube auch so mit dieser Wucht eben des Publikums und dieser Unterstützung aus dem gesamten Land, was jetzt wieder mehr kommt, das wird den Deutschen sehr gut tun und die großen Nationen haben, finde ich, schon gezeigt, dass sie eben sehr, sehr breite Kader haben, hohe Qualität und dass da einiges geht.
Ja, die großen Nationen. Italien gewonnen gegen die Albaner, knapp, aber doch, kann man sagen. Da hat es ja auch den frühesten Treffer bei einer Europameisterschaft gegeben. Die Spanier haben sich durchgesetzt, recht klar gegen die Kroaten und dann große Nationen, weil du sagst, die Schweiz, die hat auch gewonnen gegen die Ungarn. Peter, war da jetzt von deiner Seite aus irgendeine große Überraschung dabei, wo du sagst, na, da hätte ich vielleicht die Ungarn stärker erwartet, haben einige im Vorfeld auch gemeint.
Genau. Also das ist eigentlich das Einzige, was mich ein wenig überrascht hat. Vor allem die erste Halbzeit, wie die Ungarn aufgetreten sind, mit meinen paar Monaten, wo ich dort war, habe ich natürlich schon dann auch im Nachgang den ungarischen Fußball schon intensiver verfolgt und vor allem auch die Nationalmannschaft. Und Rosi hat es wirklich verstanden, ein unglaublich starkes Team dort auf die Beine zu stellen. Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, wie zaghaft und wie wenig, ich will nicht sagen engagiert, aber wie vorsichtig man gegen die Schweiz reingegangen ist. Man hat zwischenzeitlich auch dann gesehen, es wäre mehr möglich gewesen. Das werden Sie jetzt auch heute wissen. Das war das Einzige. Alles andere war eigentlich papierformtechnisch in meiner Einschätzung so, wie es zu erwarten war in Wahrheit.
Gut, du hast ja nicht nur in Ungarn gearbeitet, sondern auch jahrelang in Deutschland, hast dort sicherlich auch sehr gute Einblicke noch weiterhin. Sind die Deutschen für dich ein Mitfavorit, jetzt nicht nur aufgrund, weil sie Austragungsort sind, beziehungsweise eine Heim-EM veranstalten dürfen, aber auch mit dieser hohen individuellen Qualität? Florian Wirtz zum Beispiel, Musiala, um nur ein paar zu nennen.
Ja, es ist halt alles aufgegangen, auch im ersten Spiel. Das ist schon okay. Ich glaube, dass es fürs Turnier selbst ist es ein Segen. Also nochmal, was Stimmung betrifft, dass das jetzt positiv ist, alles auch mit der Heimmannschaft, dass sie jetzt einmal die Vorrunde wahrscheinlich ziemlich sicher überstehen werden in irgendeiner Form, dann geht es weiter. Das ist für das Turnier einmal gut, also für den ganzen Ablauf. Für die Deutschen logischerweise ist es auch gut, die waren in der Kritik. Ich habe schon gesehen, wie kritisch das deutsche Publikum sein kann. Ich habe auch festgestellt, wie schnell sich das halt auch wirklich drehen kann. Es ist ja vielleicht ähnlich, wie es überall ist, nur sind halt 10-mal so viele Menschen als bei uns halt. Und das kriegt dann schon eine Dynamik, die spannend sein kann. Und so ist die Mannschaft dann jetzt auch nicht schlecht aufgestellt, dass man ihnen nicht zutrauen kann, vor allem in K.O.-Spielen, dass sie dann wieder was hinkriegen. Ne? Also ich will es nicht sagen, mit dem einen Spiel, da bin ich über dir, die Schotten waren jetzt dann auch an dem Tag nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Aber da ist schon was möglich, ob sie ganz vorne dabei sind. Das kannst du jetzt dann ja schwer beurteilen noch.
Ja, Philipp, du hast auch die tolle Stimmung angesprochen, nicht nur beim 5:1 Erfolg der Deutschen gegen die Schotten. Es war irgendwie so von der Stimmungslage her, nicht aus Sicht der Österreicher, da war alles sehr positiv und sehr zuversichtlich, aber so allgemein habe wahrscheinlich nicht nur ich so den Eindruck gehabt, irgendwann gibt es eine Übersättigung vom Fußball, jetzt steht wieder eine Europameisterschaft an, aber die Stimmung und hat ja auch den einen oder anderen Treffer gegeben, das ist bis jetzt schon, wie soll ich sagen, sehr unterhaltsam und sehr vielversprechend. Glaubst du, dass das auch noch mehr werden kann und mehr werden wird?
Na, ich hoffe, dass es so weitergeht. Also es hat super begonnen, ne? Mit sehr vielen Toren, offensive Spielweise, die auch belohnt wird. Wenn die Mannschaften sich wirklich sozusagen nach vorne trauen und Risiko gehen, dann wird das oft belohnt. Das finde ich super und stimmungsmäßig muss man echt sagen, so da hat sich schon irgendwie so in den letzten Tagen eine Vorfreude aufgebaut, die man auch merkt in Deutschland. Und wenn dann jetzt 50.000 Albaner irgendwie in Dortmund sind im Stadion und dort richtig Stimmung machen, dann ist das schon was Herausragendes, finde ich.
Ja, kennst du ja ganz gut, das Stadion in Dortmund, Stimmung dort immer ausgezeichnet, nicht nur wenn Borussia Dortmund dort spielt, gegen Italien, glaube ich, auch wenn es eine Niederlage geworden ist, aber Stimmung aus Sicht der Albaner hat gepasst. Peter, wie dürfen wir uns das bei dir vorstellen? Abgesagt eingangs, du hast sicherlich genügend Arbeit zu verrichten aus Sicht der Admira. Schaust du dann wirklich jedes Spiel oder nimmst du dir es vor? Bist du vielleicht auch einmal im Stadion in Dortmund oder in Düsseldorf oder wo auch immer? Hast du, glaube ich, ganz gute Kontakte auch noch.
Ja, ich bin nächste Woche ein bisschen in Deutschland unterwegs und ansonsten haben wir gestern so in der Südstadt so ein Biller Jugendcup gehabt, wo so Nachwuchsmannschaften gespielt haben, da war ich dann vor Ort. Das heißt, ich habe das die Spiele dann nicht alle komplett gesehen, am Abend das Spiel habe ich ganz gesehen. Also was ich in meiner Zeit schaffe, ziehe ich mir logischerweise schon rein. Also es ist, weil es eben spannend ist, es spielen natürlich die Nationen dort, die sich qualifiziert haben, das ist eher logisch, dass wir gehen davon aus, dass das dann die Besten sind. Und selbst bei den Besten ist es für mich dann schon immer spannend zu sehen, wie treten die Mannschaften auf, wie reagieren sie, vor allem in Stresssituationen. Und da kannst du immer was mitnehmen, das siehst du, das sind auch die besten Trainer dort vor Ort. Also das ist für einen, der sich ein bisschen mit Fußball, der sich interessiert dafür, für den ist es schon eine echte Challenge, finde ich. Das ist eine lässige Geschichte und momentan gibt es ja wirklich genug Spiele zu schauen.
Ja, ja und Spieler auch. Ist da vielleicht der eine oder andere mit dabei? Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber ist es utopisch zu sagen, vielleicht kann die Admira da irgendeinen Spieler davon überzeugen, da zweite Liga Österreich, Angriff, Aufstieg?
Sag mal, warst du gestern länger unterwegs?
Ich wusste, dass das kommt, aber fragen wir uns ja trotzdem. Also reine Utopie.
Ist das Schweizer Haus ausgesoffen?
Nein. Da bin ich nie anzufinden. Aber hätte ich
nicht gesehen. Die Zeiten, dass jemand wie Mario Kempes bei der Vienna oder sonst wo aufschlägt, die sind lang vorbei. Okay? Also da würden sie eher in den Flieger nach Saudi-Arabien einsteigen, als dass sie auf die Hohe Warte oder in die Südstadt kommen.
Ja, da wäre dann auf jeden Fall der finanzielle Aspekt.
Könnte sein, dass das ausschlaggebend sein könnte.
Ja, genau. Aber Rapid hat es geschafft, Bendy Boller
ja,
zu holen.
Ist, schon ist, überraschend. Ist eine gute Geschichte, muss ich echt sagen. Müssen sie, ja, denke ich, gute Vorarbeit geleistet haben. Haben sie einen sehr starken Mann gekriegt, stimmt.
Ja, war nicht von Beginn weg dabei, aber vielleicht dann im zweiten Gruppenspiel. Apropos Gruppenspiel, jetzt kommen wir dann zu den Österreichern. Da gibt es dann am Montag das erste Gruppenspiel gegen Frankreich. Jetzt habe ich es eingangs erwähnt, auch familiär gesehen, bist du sehr oft in Frankreich, studierst die Tageszeitungen, die L'Equipe, weiß ich alles. Philipp, wie ist die Stimmung jetzt? Sagen die Franzosen, naja gut, wir sind der ganz große Favorit auf den Titel Europameister und die Österreicher im ersten Spiel, wir müssen zwar aufpassen, aber da wird wenig passieren, das Spiel gewinnen wir. Wie ist die Stimmungslage in Frankreich?
Man muss unterscheiden, also zwischen sowohl auf der einen Seite, was die Mannschaft sagt, die geht sehr defensiv an, sagt lieber nicht zu euphorisch am Anfang, sondern das wird eine schwierige Europameisterschaft für uns. Auch Österreich wird als ernstzunehmender Gegner wahrgenommen. Im Land selber, die Leute, glaube ich, also die Freunde, die ich habe und so, mit denen ich gesprochen habe, die sind schon überzeugt, dass das Auftaktspiel gewonnen wird. Und die Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Also als Vize-Weltmeister erwartet man, dass man auch jetzt sozusagen diesen Titel schafft, beziehungsweise halt sehr weit kommt. Weil der Finale kann man immer verlieren, ne? Das hat man gesehen. Aber ich denke schon, dass Frankreich ganz sicher einer der Mitfavoriten ist.
Ja, ich glaube, die Franzosen, die wollen auf gar keinen Fall ins Elferschießen kommen. In Katar, da gab es ja die Finalniederlage gegen Argentinien im Elferschießen und zuvor, glaube ich, dann auch noch gegen die Schweiz im Achtelfinale der EM. Ganz interessant, Didier Deschamps, der könnte überhaupt der erste Akteur, Trainer werden, der als Spieler EM, WM gewonnen hat und dann auch als Trainer. Traust du es den Franzosen zu? Sind sie für dich der ganz große Favorit auf den Titel?
Ja, es ist eine von 3, 4 Nationen, also die das dann machen können. Da brauchst du ja auch dann in gewissen Phasen brauchst du den Faktor Glück auch auf deiner Seite, aber also vom Kader her ist es ihnen natürlich zuzutrauen. Das ist eh klar. Also dafür brauche ich mich da jetzt nicht hersetzen. Da lehne ich mich auch nicht wahnsinnig. Genau, stimmt. Das merkst du auch nach ein paar Bier. Also insofern, was auch immer. Also insofern, da ist meistens dann kein wahnsinniger Prophet, dass man sagt, die könnten da ganz vorne dabei sein. Ja.
Wer sind die anderen?
Naja, die üblichen Verdächtigen, mal schauen einmal, was die Engländer machen, aber die hat man auf der Rechnung, obwohl man weiß, dass sie es eh nie schaffen. Dann hast du trotzdem auch ein bisschen vielleicht die Spanier dabei. Dann bei den Italienern weiß man nie, was ist. Wir haben über die Deutschen gesprochen, mal schauen, was mit daheim. Für mich, aber die habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe die Portugiesen am Schirm. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Mannschaft. Und wie gesagt, das ist, bei uns ist auch vieles möglich. Für ganz, ganz vorne, glaube ich, wird es jetzt nicht ausgehen, aber ich glaube, es ist eine sichere Mannschaft, gegen die zumindest einmal keiner gern spielt, davon bin ich mir ziemlich überzeugt.
Ja, davon ist nicht auszugehen. Die Stärke der Franzosen haben wir jetzt auch schon oft genug gehört. Viele sagen ja, die hätten 3 Mannschaften zur Europameisterschaft schicken können. Mhm. Aber individuell gesehen und auch so von der Breite, sind das dann die Besten, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oder sagst du da auch, na, die Engländer, die hätten auch genauso die Qualität, die Portugiesen vom Personal her?
Also ich glaube, ich habe da jetzt irgendwann einmal geschaut, du hast einen Kader zusammengekriegt von denen, die nicht mit sind, weil sie sich nicht qualifiziert haben oder die von Nationen nicht mitgenommen worden sind. Die könnte ich genauso einordnen in einer Kategorie, die könnten um einen Titel mitspielen. Also es ist eine unfassbare Gruppe an Spielern, die es nicht geschafft haben zu dem Turnier, weil sie sich nicht qualifiziert haben oder weil sie nicht im Kader waren. Nicht? Und da kannst du eine Top-Mannschaft draus machen. Das zeigt auch, dass wir gerade die besten Spieler oder außergewöhnlich viele gute Spieler da bei dem Turnier dabei sind. Und ich glaube, von der Breite her ist schon Frankreich unglaublich aufgestellt und wahrscheinlich auch die Engländer, wo du sagen kannst, das sind 50 Spieler, die du andenken kannst. Das haben nicht alle Nationen, aber die haben sicher.
Ja, also das ist so, am Montag gibt es das Duell Frankreich mit Österreich und einer, der sich auch besonders gut im französischen Fußball auskennt, ist ein ehemaliger Sky-Experte. Sie wissen wahrscheinlich, wer gemeint ist, Klaus Schmidt, Co-Trainer unter Adi Hütter bei der AS Monaco und vor 2 Tagen habe ich mich mit ihm noch eindringlicher bzw. näher unterhalten dürfen und da haben wir zum Beispiel über seine Arbeit bei der AS Monaco gesprochen, aber natürlich auch seine Einschätzung, was das Match Österreich gegen Frankreich betrifft. Ja, herzlich willkommen, Klaus Schmidt. Zunächst einmal vielen Dank fürs Dabeisein und gleich einmal die Frage an Sie. Wie geht's aktuell? Wo befinden Sie sich und wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ja, hallo, servus. Danke einmal erstens für die Einladung. Es tut wieder gut, einmal ein Teil der Sky-Familie zu sein. Ja, ich bin zu Hause, tue ein bisschen Wolkenschirm, weil wir ja natürlich Urlaub haben und ich gedacht habe, ich werde das schöne Wetter in Österreich genießen. Aber das lässt noch ein bisschen auf sich warten und deswegen ist ein Podcast mit euch eine ganz gute Abwechslung und ich freue mich dabei zu sein.
Ja, freuen wir uns immer, Sie zu sehen, Sie zu hören. Ist ja kein Geheimnis, Sie waren ja bei uns auch als Experte tätig. Aktuell eben Co-Trainer von Adi Hütter bei der AS Monaco. Am Ende gab es dann Rang 2 mit 9 Punkten Rückstand auf den Meister Paris Saint-Germain. Jetzt in der Retrospektive, wie war das erste Jahr bei der AS Monaco? Wie waren die Erfahrungen? Und ja, am Ende wurde das Ziel ja erreicht, die Qualifikation zur Champions League.
Ja, es war zuerst einmal im Juli Landung auf einem anderen Planeten. Ich habe mit AS Monaco natürlich eine Möglichkeit gehabt, in eine andere Sphäre einzusteigen. Französischer Liga Football war großartig oder ist großartig. Der Verein ist top professionell geführt und ich bin in ein Trainerteam aufgenommen worden mit Adi Hütter und Christian Peintinger, wo ich mich vom ersten Moment an sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und wir sind ja alle drei als Novizen in die Ligue 1 gestartet und keiner hat jetzt so richtig gewusst, was uns erwartet. Der Druck vom Verein oder die Erwartungen vom Verein waren sehr, sehr hoch. Man wollte unbedingt aufgrund der 100-jährigen oder des 100-jährigen Bestehens des Vereins in die Champions League. Und dann sind wir sehr, sehr gut gestartet. Wir haben die Liga nicht gekannt, wie gesagt. Und plötzlich waren wir mittendrin und mit einigen Ups und Downs, was zu so einer langen Saison dazugehört, haben wir am Ende richtig, richtig gut ausgeperformt und sind souverän Zweiter geworden und haben das geforderte oder von uns erwartete Ziel erreicht. Und das war eine riesen, riesen Erfahrung, die man oder mir oder uns keiner nehmen kann.
Ja, zwischendurch, glaube ich, gab es ja ein paar Sorgen, vor allem was die Platzierung betrifft. Da gab es dann nur Rang 5 im Februar. Wie war das persönlich für das Trainerteam auch? Haben Sie sich und Adi Hütter da mehrmals unterhalten und vielleicht auch schon Sorgen gemacht? Vielleicht haut das dann doch nicht so ganz wie gewünscht hin bei der AS Monaco?
Ja, wir haben natürlich die Gründe gewusst. Es war da in dieser Zeit, im Jänner war Asien Cup bzw. Afrika Cup, wo wir sehr, sehr viele Spieler abstellen mussten und dann haben wir auch den einen oder anderen Verletzten gehabt und plötzlich ist das Gefüge einfach, hat nicht mehr so funktioniert und wir haben aber gewusst, wenn die Spieler zurückkommen, wenn die Spieler fit sind, dann haben wir eine richtig, richtig gute Mannschaft und auf das haben wir vertraut. Natürlich merkt man, dass das Umfeld nervös war oder geworden ist. Wir haben wirklich sehr, sehr gut, wie gesagt, begonnen und die Leute oder die Verantwortlichen haben gedacht, wir fliegen da durch die Liga. Ja. Und das ist aber normal, dass man in so einer starken Liga, wie es die französische ist, auch einmal die eine oder andere Partie verlieren kann. Wir waren natürlich ruhig, aber man macht sich schon Gedanken, wenn wir jetzt nicht wirklich bald in die Spur kommen, wie es weitergeht. Aber von den verantwortlichen Leuten, vom Sportdirektor, vom CEO, haben wir auch immer wieder den persönlichen Rückhalt gespürt und das hat uns dann auch geholfen. Und man muss sagen, dass der ganze Verein, der ganze Staff uns wirklich überragend da unterstützt hat und auch auf diesem Weg begleitet hat und dass das jetzt eine kollektive Arbeit war, die uns dann jetzt da auf Platz 2 gebracht hat.
Ja, Gratulation dafür natürlich an dieser Stelle auch. Ist schon ein beeindruckender Erfolg, Zweiter in der Ligue 1 zu werden, hinter fast dem Serienmeister, kann man ja schon sagen, Paris Saint-Germain. Haben Sie gesagt, das ist ein anderes Universum. Wie dürfen wir uns das Leben bei den Reichen und Schönen vorstellen? Und wie groß war auch der Sprung für Sie persönlich? Ich meine, Sie haben immerhin dann auch mit einem Ben Yedder, einem absoluten Topstar aus der Ligue 1, auf dem Platz gestanden, haben dem Anweisungen gegeben, dazu auch einem Thilo Kehrer, einem Prel Embolo und ein paar ehemalige Salzburger mit Minamino, Kamara und Philipp Köhn sind ja auch noch mit dabei.
Ja, ich bin von Altach in Monaco aufgeschlagen und in Wahrheit, wenn man es dann ein paar Monate später sieht, sind die Spieler sind Spieler und ob das jetzt der Guganik oder der Nuhio ist oder der Benjeda oder der Tilo Kehrer ist, ja, die haben alle das einzige Ziel, sie wollen gewinnen und sie wollen bestmöglich auf die Spiele vorbereitet werden. Und ja, und sie sind alle Menschen, die ihre Stärken und Schwächen haben. Und ja, da versucht man halt, oder wir oder ich habe versucht, ihnen ganz normal entgegenzutreten. Und das ist dann ja relativ schnell einmal ganz, ganz gut gegangen. Die Erfolge waren da und das Vertrauen der Spieler war dann auch sofort da. Aber trotzdem ist es dann einfach schon eine große Umstellung in so ein Riesentrainingszentrum, wie es wir da jetzt in Monaco haben, einzusteigen mit einem Staff, der ja wahrscheinlich 60, 70 Leute beinhaltet. Die machen 60, 70 Leute den Job, den in Alltag 5, 6 Leute machen und einfach diese Abläufe kennenzulernen, mit diesen Abläufen vertraut zu sein, das ist an und für sich der größte Schritt. Aber die Spieler sind Spieler und sind Menschen und ja, mit denen sind wir in kürzester Zeit sehr, sehr gut zusammengekommen und das war jetzt nicht die große Hürde.
Ja, ich glaube, bei den Zuseherinnen und Zuseherzahlen, da gibt es natürlich noch Luft nach oben bei der AS Monaco. Ganz kurz, vielleicht können Sie das erklären, warum sind da gar nicht so viele Leute im Stadion?
Ja, es war jedes Auswärtsspiel von AS Monaco ist ausverkauft. Das heißt, wir spielen jede Woche vor 30.000 bis 70.000 Zuschauern und zu Hause ist Marseille, Nizza und Paris Saint-Germain. Diese Spiele sind ausverkauft und der Rest der Spiele, ja, da bewegt sich die Zuschauerzahl zwischen ja, 5.000 und 10.000. Es ist einfach so, dass Monaco, oder es gibt 7.000 oder 8.000 Monegassen und wenn die alle kommen, dann sind wir ja schon bei 7.000 oder 8.000. Und deswegen ist es ja schon allein von der Population her nicht unbedingt zu erwarten, dass da die Stadien immer voll sind. Neben 20 Kilometer ist Nizza, die ja selbst einen sehr, sehr erfolgreichen Verein haben und 20 Kilometer weiter nach Osten ist Italien, da ist die italienische Grenze. Also es ist jetzt von der Geografie und von der Ausrichtung des Fürstentums, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt optimal, aber ja, wenn die Match sind, dann ist ja trotzdem auch gar nicht so eine schlechte Stimmung im Stadion für das, dass jetzt die Spiele halt nicht ausverkauft sind.
Ja, und in der kommenden Saison dann in der Champions League werden die Stadien, beziehungsweise wird das Stadion dann wohl voller werden. Jetzt habe ich gesagt, ein paar ehemalige Salzburger sind bei der AS Monaco tätig. Philipp Köhn war zunächst die Nummer 1, hat dann diesen Status an Majewski verloren. Minamino, ein ganz wichtiger Faktor in der Offensive, kein so schönes Thema, ich muss es leider ansprechen. Mo Camara am letzten Spieltag der Ligue 1 gab es diesen Eklat, dass er die Regenbogenfarben mit einem Tape, mit einem weißen Tapeband abgeklebt hat, hätte sozusagen ein Zeichen gegen Homophobie setzen können, hat sich dagegen entschieden, wurde auch für 4 Ligaspiele, glaube ich, gesperrt. Ist ein großes Thema in Frankreich. Da wird es natürlich noch Gespräche mit Mo Camara geben. Wie schätzen Sie das Ganze aus Ihrer Sicht der Dinge ein?
Ja, es war natürlich jetzt der letzte Spieltag oder das letzte Spiel. Wir sind dann am nächsten Tag alle auseinandergegangen und in Urlaub gegangen und deswegen habe ich von der Situation jetzt da gar nicht so viel mitbekommen. Ja, es wird sicher ein Thema werden oder ein Thema sein, speziell, dass er 4 Spiele zu Beginn der Meisterschaft fehlt. Aber ja, das war seine Entscheidung. Wir als Verein haben uns da hundertprozentig natürlich hinter diese Kampagne gestellt und ja, der Mo Camara wird sich was gedacht haben dabei und wird dann auch natürlich im Verein zu einer Stellungnahme ja, gerufen werden, aber wie diese Situation ausschaut, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, werden wir natürlich auch genauer noch verfolgen, beleuchten. Mit Sicherheit werden wir auch die Europameisterschaft verfolgen und Sie sind ja da ein ausgewiesener Spezialist, was den französischen Fußball anbelangt. In der Gruppe bekommen es die Österreicher am Montag mit Frankreich zu tun. Ein Spieler von der AS Monaco ist dabei, Youssouf Fofana, wird den Verein aber, glaube ich, sogar verlassen, hat noch ein Jahr Vertragszeit. Ist das korrekt, dass er nach der EM den Verein verlassen wird?
Ja, die Dinge, oder die, es schaut so momentan aus, aber es ist weder noch ein Verein kolportiert, noch jetzt weiß man, wo es hingeht. Denke, dass der Verein noch irgendwo Transfergelder lukrieren will, und der war ein maßgeblicher Faktor, dass wir dann auch speziell im Frühjahr so in die Gänge gekommen sind, dass wir so erfolgreich geworden sind. Ist einfach ein Ausnahmespieler mit einer unheimlichen Dynamik, mit einer Übersicht, der natürlich schon unserem Spiel sehr, sehr oft den Stempel aufgedrückt hat. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel einer dieser Spieler, die schon sehr, sehr speziell oder besonders sind und wo man schon jeden Tag stolz sein kann, mit solchen Spielern zusammenzuarbeiten.
Er hat 18 Mal für die L'Equipe bislang gespielt, dabei 3 Treffer erzielt. Was trauen Sie Youssouf Fofana innerhalb der Mannschaft zu? Denken Sie, dass auch das eine oder andere Mal von Beginn weg dabei sein wird? Hat ja bei der AS Monaco unter anderem mit Tchouaméni von Real Madrid auch schon das zentrale defensive Mittelfeld gebildet. Also da war bzw. ist unglaubliche Qualität vorhanden. Was glauben Sie, wird die Rolle sein von Fofana?
Ja, wenn man halt natürlich die Konkurrenz, wenn man so sehen will, sieht auf seiner Position, dann ist das natürlich schon hoch klassisch mit, wie du gesagt hast, Tchouaméni, Camavinga, Pavard, ja, also das sind natürlich alle Spieler, die schon eine hohe Qualität haben, und er wird, ja, ich denke, schon das ein oder andere Mal kommen und wird da seine Rolle als Joker ausfüllen. Er hat jetzt auch in den Vorbereitungsspielen jetzt da zum Schluss auch das ein oder andere Mal begonnen, hat auch Tore gemacht. Aber ja, die Konkurrenz mit diesen Spielern auf der 6 ist natürlich schon fast übermächtig, aber ja, der Deschamps kann froh sein, wenn er bei einer Partie einmal zurückschauen kann und auf die Bank schaut und sie denkt, na, Youssouf Fofana habe ich auch noch da sitzen.
Ja, das, zum Beispiel Rabiot, Camavinga, Tchouaméni, also da ist die Qualität schon immens. Viele sagen ja, die Franzosen hätten 3 Mannschaften zur Europameisterschaft schicken können. Vielleicht können Sie auch noch wiedergeben, wie ist die Stimmungslage in Frankreich bezüglich des Gegners, Österreich? Wie wird die Mannschaft von Ralf Rangnick eingeschätzt? Sagen die Franzosen, naja, damit beschäftigen wir uns gar nicht, wir sind der klare Favorit, wir gewinnen klar und deutlich gegen die Österreicher, oder wie dürfen wir uns das Ganze vorstellen?
Ja, das habe ich eigentlich gar nicht so verfolgt, weil in den letzten 3-4 Wochen war ich ja zu Hause, und da war das Thema Europameisterschaft noch gar nicht so präsent, wie wir uns dann eben zum Schluss da versucht haben, auf unsere Aufgaben zu fokussieren. Natürlich macht man dann mit Youssouf den einen oder anderen Scherz und sagt, jetzt wird es eisig werden dann, wenn wir die Europameisterschaft gegen euch eröffnen. Aber es gibt ja dann doch so diese französische Mentalität, wo die Spieler natürlich oder die Leute sehr, sehr von ihren Fähigkeiten, von ihrem Land überzeugt sind. Und ich denke schon eher, dass die Franzosen davon ausgehen werden, dass sie, ja, dass wir jetzt nicht der große Stolperstein auf ihrem großen Ziel sein werden, Europameister zu werden.
Sind die Franzosen für Sie der große Favorit gegen die Österreicher, und in weiterer Folge sind die Franzosen für Sie der ganz große Favorit auf den Titel bei der Europameisterschaft?
Ja, ich bin natürlich aufgrund meiner Saison jetzt da in Frankreich schon, habe ich mich schon ein bisschen verliebt da in die Spieler, die jetzt da zumindest in Frankreich oder ja, die Nationalspieler bei Paris speziell spielen, wo ich mir jetzt da Dembélé, Mbappé, ja, die oder Colomwani oder Hernandez, wie sie alle heißen, oder Saïd-Emery, das sind auch überragende Spieler, und ich schätze also, dass vor allem in der Offensive, glaube ich, gibt es in Europa nichts Besseres als Frankreich. Die Schmerzen werden es vielleicht irgendwo in der Innenverteidigung haben. Aber für mich sind sie trotzdem Favoriten. Ich habe jetzt einmal irgendwo einen Experten sagen gehört, dass Frankreich eine Mannschaft hat, die zu alt ist. Das kann ich nicht teilen. Ich denke, dass immer wieder Spieler nachkommen wie Bakola oder Saïd-Emery, der ist 18 Jahre alt, das sind überragende Spieler. Die, da weiß man natürlich nicht, ob die schon die Reife haben, diese, in diese Rolle auch auf dem Niveau zu schlüpfen. Aber ja, ich denke, dass sie, ja, dass mit ihnen ganz, ganz schwer zu rechnen ist. Aber das ist natürlich kein großes Geheimnis. Und sicher wird es hinten aus Mannschaften geben, die ihnen das Leben schwer machen werden. Aber für mich sind sie trotzdem schon allein, da ich jetzt da in, ein Jahr lang in Frankreich gearbeitet habe, mein Favorit.
Ja, jetzt wissen Sie ja natürlich auch als Taktikfuchs, wie es die Österreicher anlegen unter Ralf Rangnick. Sehr viel Angriffspressing, Gegenpressing, Intensität. Würde mich interessieren, Ihre Einschätzung. Glauben Sie, wird Ralf Rangnick seinem Team das ganz klar auch gegen die Franzosen mit auf den Weg geben? Viele warnen auch davor, gegen die Franzosen wird das nicht gut gehen, denn die verfügen über so unglaublich viel Dynamik, Speed, Geschwindigkeit mit Mbappé, mit Dembélé, Kolo Muani und so weiter und so fort. Sie haben ja die Spieler auch schon gesagt. Oder erwarten Sie Österreich vielleicht sogar mit einer Fünferkette, um dann auch auf den Seiten zu doppeln? Was wäre da Ihre Herangehensweise?
Ich denke mal, dass die Mannschaft in den letzten Spielen so von sich überzeugt war, oder dass der Ralf Rangnick der Mannschaft so ein Selbstverständnis eingeimpft hat und dass die Mannschaft trotzdem hochpressen wird und versuchen wird, hohe Ballgewinne zu haben und schnell umzuschalten. Das war natürlich jetzt auch das Mittel, dass sie in den letzten Spielen so erfolgreich waren, dass sie viele Bälle im Mittelfeld erkämpft haben. Und das werden auch die Franzosen ein bisschen hergeben, weil weder der Youssouf Fofana oder der Tchouaméni oder der Camavinga sind jetzt Spieler, die jetzt da großartig Pressingmaschinen sind, sondern das sind Zocker und das sind Spieler. Und wenn sie den einen oder anderen Ball einmal herschenken, dann sind wir da. Und ich denke, es geht mit dieser Spielweise, die jetzt die Österreicher praktizieren, ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass hinten aus einmal irgendwo Räume hergibst, die für einen Dembélé oder für einen Mbappé gemacht sind. Aber das Risiko, das wird ihnen bewusst sein. Und ich glaube nicht, dass der Teamchef jetzt großartig den Spielstil wechseln wird. Es wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, einmal mit einer nicht so starken Mannschaft zu beginnen, um einfach anders in das Turnier zu starten. Aber die Losfee hat es nicht wirklich gut mit uns gemeint, das muss man auch sagen.
Ja, mit den Niederlanden und mit Polen sind weitere schwierige Gegner definitiv vorhanden. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie erwarten die Österreicher sehr aktiv. Die Franzosen sind ja bekannt dafür, unter Didier Deschamps, das Ganze sehr konservativ und pragmatisch anzulegen. Also erwarten Sie die Franzosen eher sogar als die passivere Mannschaft gegen Österreich? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Naja, passiv. Die werden ihren Stiefel runterspülen, so mehr oder weniger, und werden sie auf ihre Stärken da vorne drinnen, speziell auf den Außenbahnen, verlassen und werden auf Einzelaktionen von Dembélé, Coman oder Mbappé oder Coloman, wer da jetzt da immer spielt, auf das werden sie sich verlassen und die werden auch punkten und die werden auch kommen. Ja. Und deswegen kann man solche Spieler nie ausschalten und man muss da einfach jetzt da immer was erwarten von diesen, auf diesen Positionen, auf diesen oder von diesen Spielern. Und deswegen wird es wichtig sein, dass man speziell die Flügel gut im Griff hat, dass man sie beim ersten Ballkontakt stört, dass man sie nicht zu viel in die 1-gegen-1-Positionen kommen lässt. Da müssen natürlich jetzt da, wie es jetzt auch zum Schluss bei den letzten Spielen war, die Sechser mal raus, müssen dort einmal absichern, muss einmal ein Innenverteidiger raus. So 1-gegen-1 sie zu verteidigen, das haben wir ja gesehen bei unserem Spiel in Paris, das ist schwierig. Ja, das ist so.
Wie würden Sie es gegen Kylian Mbappé anlegen, weil Sie haben es ja mit ihm zu tun bekommen? Peter Stöger, unser Experte, der hat einmal gemeint in der Champions-League-Sendung, entweder du musst beten, dass er vielleicht einen Fehler macht, oder immer konsequent doppeln. Ist das auch das, was Sie unterschreiben würden?
Ja, es sollten immer zwei dabei sein und Laufduelle sind wirklich schwer. Es war sehr, 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 sehr beeindruckend bei uns, wenn er jetzt auf der Seite der Trainer oder der Trainerbank, dort wo wir eben gesessen sind, antritt und diese Stärken eben ausspielt, da wird es dann wirklich interessant. Also Laufduelle sind nicht ratsam, Wenn man dann wirklich in Natura sieht, dann sieht man erst wirklich, wie schnell das ist. Aber ja, das sind einfach Dinge, die kann man nicht ausschalten, sondern ich denke, je weniger oft das Kylian Mbappé in einer Situation kommt, desto leichter werden wir uns tun. Und das heißt, wir müssen irgendwo anders schauen, dass wir zu unseren Ballgewinnen kommen und diese Bälle auf diese Außenpositionen so gut als möglich vermeiden.
Ja, haben Sie sich ein Autogramm auch noch geholt von Kylian Mbappé oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sie waren dann plötzlich nach dem Spiel beim Yusuf, ist der Kylian Mbappé, der Kolum Muani und der Dembélé bei uns in der Kabine gestanden. Und ja, ich habe kurz nachgedacht, ob ich das Handy zücken soll, aber habe mir das dann verbissen und überlegt und ja, habe diese Erinnerungen bzw. das Bild für mich abgespeichert und war für mich auch ein Riesenerlebnis, aber wir haben damals dort 0-0 gespielt und oder zu Hause 0-0 gespielt und das war für uns ein wichtiger Punktegewinn und das heißt auch, dass wir nicht ganz so eine schlechte Mannschaft haben.
Definitiv beeindruckende Erfahrungen, die Sie uns da auch mit auf den Weg geben. Klaus, hinten raus natürlich, jetzt kann ich Sie nicht entlassen, ohne einen Tipp von Ihnen zu fragen. Österreich gegen Frankreich, wie geht's aus? Und was glauben Sie, ist am Ende auch für das Team von Ralf Rangnick bei der Europameisterschaft in Deutschland möglich?
Ja, der Tipp, der ist der, dass ich natürlich hoffe, dass wir punkten. Ja, das ist diesen Optimismus oder diesen Patriotismus, das lasse ich mir nicht nehmen. Für mich wäre es, um so weit als möglich zu kommen, ein zweiter Platz in dieser Gruppe notwendig, weil ich einfach denke, wenn wir Dritter wären und trotzdem weiterkommen, dann spielen wir irgendwo gegen einen Gruppenersten, das, weiß ich nicht, England, Spanien oder Belgien oder so ist. Und das wird dann noch mal ganz schwierig, um zu sagen, wir könnten Größeres erreichen, als ins Achtelfinale zu kommen. Wenn wir Gruppenzweiter wären, dann haben wir schon Möglichkeiten, gegen einen anderen Gruppenzweiten weiterzukommen und dann ist alles möglich. Und deswegen hoffe ich, dass wir Zweiter werden, dass wir gegen die Holländer was machen, dass wir gegen Polen was machen. Und wenn wir vielleicht sogar gegen Frankreich was aufklären, dann ist die Möglichkeit schon da, Gruppenzweiter zu werden und dann kann es schon weit gehen. Aber die Gruppe ist einfach sau schwer und das wird die große Hürde sein, um wirklich eine Top-Europameisterschaft zu spielen. Und ich wünsche den Spielern und den Verantwortlichen dafür wirklich alles Gute und ich freue mich schon extrem auf Montag, wenn ich mit dem Österreich live vor dem Fernseher sitze.
Ja, so soll es sein und eines ist fix, die Daumen sind für das österreichische Nationalteam mit Cheftrainer Ralf Rangnick gedrückt und wir hoffen natürlich, dass das österreichische Nationalteam so weit wie möglich bei der EM kommen wird. Ich sage vielen Dank, Klaus Schmidt, für Ihre Expertisen und ich hoffe, in der anstehenden Saison laufen wir uns vielleicht das eine oder andere Mal in der Champions League über den Weg. Wir dürfen ja die Königsklasse weiterhin übertragen und da freuen wir uns auch schon sehr darauf und freuen uns auch, dann die AS Monaco mit Adi Hütter und Ihnen dann bestaunen zu dürfen. Also vielen Dank, Klaus Schmidt, für Ihre Expertisen.
Die Freude liegt ganz bei mir. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und danke für die Einladung. Es hat riesen Spaß gemacht, Otto, und ich hoffe, dass die Sendung so wird, wie es das du erwartest. Und schöne Grüße an den Peter Stöger, der am Sonntag da sitzen wird.
Ja, und auch noch Philipp Lautischer wollen wir nicht vergessen.
Lauti
wird auf jeden Fall, ja, wird auf jeden Fall ein Erfolg. Immer mit Klaus Schmidt eine Freude. Also noch einmal vielen Dank.
Dankeschön. Pfiat euch. Ciao.
Also das sind bzw. waren die Einschätzungen von Klaus Schmidt. Wirklich sehr interessantes Gespräch, wie immer mit dem ehemaligen Sky-Experten. Peter, jetzt habe ich ihn zum Beispiel dann gefragt, wie wird die Ausrichtung der österreichischen Mannschaft unter Ralf Rangnick sein? Eventuell Systemumstellung, Dreier-Fünfer-Kette, Seitendoppeln. Du hast ja bei uns in der Sendung einmal gesagt, wie kann man Kylian Mbappé stoppen? Naja, beten oder es muss immer die Hilfe kommen. Glaubst du, zieht Ralf Rangnick seine Systematik, seine Grundausrichtung weiterhin durch? Da hat es ja sehr oft die Viererkette gegeben.
Naja, also das eine ist die Systematik, das andere ist die Herangehensweise, die Art und Weise, welche Tools möchtest du den Jungs mitgeben? Und das sind schon immer das, also attackieren, rausverteidigen, unangenehm sein, stören, nicht nur verschieben. Ich glaube, das ist, also hat man ja gesehen, dass es alles richtig ist, nicht? Und wir haben auch gegen die Franzosen Nations League gespielt Da haben wir das auch versucht. Die Frage ist, das eine ist deine Idee, wie du es umsetzen möchtest. Das zweite ist, kriegst du es auch so hin gegen so eine Mannschaft? Und wir haben auch gesehen, dass wir dann gegen die Franzosen schon auch im tiefen Block verteidigen mussten, weil es eben nicht anders gegangen ist. Nicht? Und das heißt,
ist auch manchmal passiert. Das heißt, die Franzosen drücken dich einfach
klar,
so rein.
Ja, klar. Darum sage ich, es gehört zu jeglicher Spielidee. Wenn du alles umsetzen kannst, dann hast du einen richtig guten Tag. Dann bist du die Mannschaft, die das Tempo vorgibt. Aber es gibt halt auch Nationen, wo es da mal passiert, weil du keinen guten Tag hast oder einen sehr, sehr guten Gegner, dann musst du das adaptieren. Das heißt dann nicht, dass du nur zuschaust und weißt, was passiert. Aber dann bist du im Block in der Mitte oder bist im Block hinten tiefer. Dann hast du Umschaltsituationen. Auch da haben wir Jungs dafür, die spannend und unangenehm sein können. Also ich glaube, das hat sich auf ein normales Maß entwickelt, dass man selbst aktiv sein will und das wird sicher gleich bleiben. Und zu Mbappé, nochmal, wenn du solche Spieler hast, ist eine relativ einfache Geschichte. Du schaust entweder, dass du diese Passgeber so attackierst, dass der relativ wenig Bälle bekommt. Und das andere ist, wenn er Tempo aufnimmt, musst du schauen, dass du doppelst. Das ist halt ganz einfach so. Ich meine, es gibt Dinge, die weißt du und kannst du trotzdem nicht verhindern. Es gibt Sachen, wo du vorher schon weißt, wenn das und das passiert, dann müsstest du dich darauf einstellen und trotzdem kannst du das nicht verteidigen. Also das ist ja so. Und das wird eine spannende Geschichte.
Ja, sind wir sehr gespannt. Die Herangehensweise der Franzosen, wie schätzt du Didier Deschamps ein? Da wird ja sehr oft auch davon gesprochen, die Franzosen legen es relativ pragmatisch an. Da wäre vielleicht sogar noch mehr möglich.
Ja, also es gibt viele, die fordern, mit so einer Mannschaft ein Offensivfeuerwerk abzubrennen in jedem Spiel, aber Deschamps geht da recht, sagen wir, konservativ ran. Setzt auf taktische Disziplin, das ist sehr wichtig für ihn, wobei er auch eben einfach diese individuelle Qualität hat, die dann Spiele entscheidet. Gleichzeitig aber auch lässt Frankreich kaum Gegentreffer zu. Mhm. Dementsprechend ist es einfach eine Mannschaft, die sehr gut ausbalanciert agiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Mbappé über die linke Seite kommt, Thuram im Zentrum stürmt und rechts Dembélé. Das wäre jetzt so mal die Offensivreihe. Und die ist natürlich
auf der Bank, Kolomyani.
Genau. Also da kommt halt dann auch noch die Möglichkeit, eben von der Bank noch Coman auch noch zu bringen, Coman beispielsweise. Richtig. Ja, dann Bacola ist das erste Mal dabei. Mhm. Also es gibt in der Offensive unglaublich viele Leute, die du noch nachschießen kannst, falls das Spiel nicht so läuft, wie es soll. Du kannst dann auch ein Papier in die Mitte reinziehen. Aber ich glaube, dass Österreich vielleicht auch mit Prosch und Leimer auf der Seite eben die Möglichkeit hat, dann auch zu doppeln und gleichzeitig auch vielleicht da über diese Seite auch öfters umzuschalten.
Ja, sehr spannend. Rechnest du auch damit, dass sich da Prosch und Leimer sehr viel um Mbappé kümmern dürfen bzw. müssen?
Ja, also das wird schon so passieren. Also du stellst schon die Jungs hin, die das auch, denen du das auch zutraust, nicht? Und dass sie, man hat es ja auch in der Champions League gesehen, also Mbappé ist halt einer, dann, du kannst ihn nicht 90 Minuten ausschalten, das ist schon klar, aber du hast schon gesehen, wenn es mal richtig unangenehm ist, dann ist er nicht der da 90 Minuten selbst aktiv ist, dass er wieder ins Spiel kommt. Er wartet dann auf seine Situationen und auf die musst du halt vorbereitet sein. Also ich glaube, dass du, das hört sich so komisch an, Champions League-Spiele gesehen, wo man ihn wirklich rausnehmen konnte und trotzdem kannst du ihn nicht über 90 Minuten verteidigen, weil wenn er ein, zwei Situationen hat, dann kann der aus nichts halt ein Tor machen. Das weiß man alles, da ist man nicht wahnsinnig schlau. Und das heißt halt, in irgendeiner Form aufzufangen. Also, aber so wie Philipp gesagt hat, ich meine, da sind ja natürlich fünf andere Jungs auch noch da, die jetzt auch nicht so verkehrt sind und die auch was draus machen können. Nicht? Und das Gesamtpaket der Franzosen ist eben so, wie es ist. Deswegen gehören sie in diese Gruppe der Favoriten halt rein. Aber heißt trotzdem jetzt nicht, dass wir da in irgendeiner Form chancenlos sind. Schwer wird es allebei, das wissen wir eben. Das ist mit Sicherheit die schwerste Gruppe. Kann man sich ja nicht dann irgendwann einmal erinnern, dass vier Mannschaften dieses Niveaus in einer Gruppe waren.
Mhm. Auch Bastian Schweinsteiger hat gemeint, also die Österreich-Gruppe ist dann wahrscheinlich schon die schwierigste. Jetzt haben wir sehr viele Namen von den Franzosen gehört. Einer hat mir da jetzt irgendwie gefehlt, mein Lieblingsspieler der vergangenen WM. Kannst du dir vorstellen, wer damit gemeint ist, Peter? Antoine Griezmann. In dieser Rolle hinter den Offensiven als Ballverteiler. Wie schätzt du seine Rolle ein? Denn er war ja schon für gewöhnlich weiter vorne positioniert, sehr variabel und war dann ein absoluter Leader. Wie sehr freust du dich auf ihn?
Nein, es ist ein geiler Zocker. Ja. Also ich mag den natürlich, aber ich mach, auch das spricht Bände, dass der, wenn er sich in der Mannschaft sehen will, dass er quasi eine andere Rolle einnehmen muss. Sonst hat er zu starke Konkurrenz, nicht? Und das spricht dann auf der anderen Seite auch wieder für die Qualität dieses Spielers, dass das Sachen abdecken kann, wo du dir normalerweise sagst, den Schuh ziehe ich mir nicht an, ich sehe mich eigentlich woanders, nicht? Und also das ist schon das ist für das Offensivspiel auf der Position, wo er sich wiederfindet, natürlich ein Segen. Ich sage aber auch, für Umschaltsituationen, der ist ein fleißiger Junge. Also der ist, ich habe den auch in meiner Einschätzung so jetzt, ich habe den nie persönlich kennengelernt, aber alles, was ich von ihm lese und alles, was ich von ihm höre, das ist ein toller Junge, glaube ich, und der macht schon viel für die Mannschaft. Aber was das Umschaltspiel aus unserer Sicht betrifft, ist das schon eine Möglichkeit, dass man da drüber gehen kann. Das ist jetzt auch nicht seine Kernkompetenz, würde ich mal sagen. Aber ist natürlich, ich verstehe, dass es einer deiner Lieblingsspieler ist.
Ja. Eine unglaubliche Geschichte, kennst du die Geschichte? Dreifacher Vater Antoine Griezmann und alle drei Kinder sind am gleichen Tag geboren. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, wie hoch da die Wahrscheinlichkeiten sind, aber wollen wir jetzt gar nicht über seine Kinder und deren Geburtsdaten reden, sondern wie wichtig ist Antoine Griezmann für die Franzosen?
Ja, eminent wichtiger Spieler, unter Deschamps auch gesetzt, immer, also hat immer begonnen über einen ewig langen Zeitraum, war jetzt dann im Frühjahr einmal nicht dabei, eben auch auf Verletzungsgründen. Ja, es ist halt ein echter Leader und ich glaube auch, dass diese Spielertypen grundsätzlich auch bei dieser Europameisterschaft eben sehr gefragt sind. Kroos, Xhaka, vielleicht bei uns wird es vielleicht Grilic sein, weiß ich nicht, ja, ob der die Chance bekommt. Ich sehe persönlich Sabitzer im Zentrum stärker, glaube aber eben auch, dass da eben auch vielleicht gefordert ist, dass du einen Spieler hast wie Grilic, der dann sozusagen als Quarterback dann die Bälle verteilt. Und das hat sich jetzt schon gezeigt in diesen ersten Gruppenspielen, dass solche Typen einfach, auf die man sich verlassen kann, denen man ja jederzeit den Ball geben kann, ja, für die Mannschaften einfach ein Anker sind. Mhm. Und Griezmann sehe ich eben auch in dieser Rolle.
Ja, über die mögliche Aufstellung der Österreicher werden wir dann gleich noch sprechen. Jetzt hast du auch gesagt, die Franzosen bekommen kaum Gegentreffer. Wenn es einen Schwachpunkt gibt bei den Franzosen, ist das vielleicht die Innenverteidigung? Upamecano für den ein oder anderen Wackler immer zu haben, Konaté nicht immer fit beim FC Liverpool, Saliba beim FC Arsenal, überragend, muss man wirklich so sagen. Wie schätzt du die Franzosen defensiv ein?
Ja, ich finde das sehr witzig. Nein, ich finde das wirklich witzig, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal gelesen habe und dass du auch mit so einer Frage um die Ecken kommst. Wenn der Offensivbereich so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist, dann sucht man irgendetwas, was vielleicht nicht passen könnte. Und dann bleibt halt nur mehr der defensive Bereich über. Und wenn man dann genau hinschaut, wo die Jungs alle spielen, dasselbe trifft ja in Wahrheit auch auf die Deutschen zu, da sagst du ja, ich weiß jetzt nicht, nach vorne, ja, die jungen Talentierten und das Groß und Tore können es auch machen, aber nach hinten. Und dann schaust du, dass der Rüdiger zweimal Champions League gewonnen hat, der Tah hat Leverkusen alles, dann musst du eigentlich wieder sagen, ja, das stimmt vielleicht doch nicht so ganz. Das heißt, man schaut in erster Linie auf das, was im Offensiv Spiel ist und wenn es Weltklasse ist, dann sucht man Fehler und dann sagt man, ohne dass man, du denkst schon viel drüber nach, nein, aber dann kann es passieren, dass man, ohne viel drüber nachzudenken, halt sagt, na, dann muss hinten irgendwas sein, wo man was erben kann. Nicht? Und ich sehe das halt da so gar nicht. Also die haben natürlich Tempo, unglaubliches Tempo, deswegen können die auch höher verteidigen, die können tiefer verteidigen, weil die haben Zweikampfqualität. Ja, du hoffst halt, wenn
ich
habe
gedacht, irgendwas muss ich erfinden.
Ja, klar. Und wahrscheinlich sucht man dann ja, ja nach den Dingen. Ist ja klar, du weißt, im Offensivspiel sind die schwer zu verteidigen über 90 Minuten. Da musst du schauen, was kannst du für dein Spiel ausholen. Und dann sagst du halt, okay, dann versuchen wir die Defensive zu bearbeiten. Klar. Aber das sind schon durchgängig unglaublich gute Spieler, erfolgreiche Spieler, abgebrühte Spieler. Aber ich bin bei dir, wenn wir vielleicht dann das nächste Mal sitzen und in 2-3 Wochen vielleicht nochmal drüber reden, dann sage ich gern, was du für ein schlauer Fuchs bist.
Na, darum geht es mir gar nicht. Sondern,
ja, ich würde mich freuen darüber, ja, dass ich das angehe, weil dann haben die ein paar Böcke geschossen und das war vielleicht für uns gut. Ja.
Das würde dann bedeuten, dass wir vielleicht 2-0 gegen die Franzosen gewonnen haben. Aber zuzutrauen ist es dem Team von Ralf Rangnick auch ohne den ein oder anderen Bock. Jetzt vielleicht von, warum immer Upamecano, kann ja auch Saliba sein. Aber ein Sieg ist dem österreichischen Team schon zuzutrauen. Weil viele sagen, einmal nicht verlieren, ein Punkt wäre schon ein Wahnsinn. Hat es ja schon gegeben in der Nations League.
Ja, aber wir haben schon Probleme auch gehabt gegen die Franzosen in der Nations League. Das muss man fairerweise sagen. Also die Ergebnisse waren besser als wie die Spiele waren.
1-1, 0-2.
Genau. Also da hat man schon gesehen, dass es schwierig ist. Deswegen, ich würde einen Punkt immer nehmen. Gegen Frankreich wäre es ein Top-Ergebnis. Aber ich bin bei dir. Wir haben schon gezeigt, dass man gegen jeden Gegner, das meine ich ja, das habe ich vorhin auch gesagt, dass sich kein Gegner freut, dass die uns in der Gruppe haben oder wenn wir weiterkommen in einem K.O.-Duell spielen müssen. Also den Nimbus und das haben sie sich erarbeitet und die Qualität haben sie auch in der Mannschaft, dass sie gegen jeden unangenehm sein können. Und klar, wenn alles einigermaßen läuft und wenn wir wieder noch 7 Sekunden 1-0 vorne sind, dann muss man das Spiel nicht gewinnen, hat man auch gesehen bei den Albanern. Aber klar, es hilft. Es wäre kein Nachteil für uns und wir sind gefährlich und natürlich können wir gewinnen, aber wenn wir einen Punkt holen, wäre das aus meiner Sicht ausschaut, wirklich ein Top-Ergebnis.
Ja, das Team von Ralf Rangnick ist mittlerweile seit 7 Spielen ungeschlagen. Ein gewisser Herr Baumgarten hat 5-mal in Serie gewonnen, damit gleichgezogen mit Hans Krankl. Also wenn er jetzt gegen die Franzosen auch wieder trifft, nach 10 Sekunden, muss ja nicht ganz so früh sein, dann wären wir schon zufrieden. Ist das jemand, vor dem die Franzosen schon Respekt haben, wo es dann heißt, gut, David Alaba, der fehlt leider verletzungsbedingt, den kennen alle. Dazu ein Marco Arnautovic, der wird wahrscheinlich von der Bank kommen. Aber welche Spieler sind dann im Fokus der Franzosen, auf die es heißt, aufzupassen?
Naja, es gibt halt jetzt Diskussionen auch, was die Innenverteidigung betrifft, das hast du eh schon angesprochen, und da erwarten die Franzosen eben auch Gregoritsch ganz vorne drinnen, der so die Bälle sichern soll. Glaube auch, dass das so kommen wird, und Baumgartner, der halt einfach als Satellit da einfach Gefahr ausstrahlt und momentan sehr, sehr gut in Form ist und auch in dieser Mannschaft einfach sehr gut funktioniert. Und da glaube ich schon, dass die Franzosen genau wissen, dass sie auf den sehr aufpassen müssen. Ansonsten gab es eben Diskussionen in den französischen Medien, dass kein einziger Österreicher quasi in der Startelf der Franzosen wäre, von der Qualität her, außer vielleicht Alaba.
Was wäre mit Sabitzer?
Ja, eben, das gilt es eben natürlich anzuschauen im Detail. Ich denke, das defensive Mittelfeld, da gibt es auch ein paar Fragezeichen bei den Franzosen, weil die nicht alle hundertprozentig fit sind. Und zuletzt auch ein Virus, der irgendwie so ein bisschen grassiert ist, aber es scheint alles soweit in Ordnung zu sein und auch Mbappé kann starten, so wie es aussieht. Einfach tolle Qualität, die da vorhanden ist. Bei den Österreichern wird eben, glaube ich, schon sehr drauf geschaut, beziehungsweise auch festgestellt, dass das eine Mannschaft ist, die eben dieses Pressing spielt, sehr gut. Und schon auch Respekt gegenüber Ralf Rangnick eben da ist, der dafür steht eben.
Ja, Kevin Danzo werden Sie noch kennen, die Franzosen ist ja dort tätig. Patrick Penz werden Sie wahrscheinlich auch noch kennen, wenn wir schon über die Nations League gesprochen haben. Der hat ja damals so gut wie fast alles, was es abzuwehren gab, abgewehrt, gehalten, wie auch immer. Wie siehst du die Torhüterposition? Patrick Penz wird auf ihn sehr viel zukommen. Hast du viel Vertrauen in ihn?
Ja, klar. Also Penz ist ein außergewöhnlich guter Torhüter, finde ich, habe ihn kennengelernt, mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ist ein super Typ, noch dazu, zu seinen Qualitäten. Ich glaube, die Entscheidung ist nachvollziehbar, dass er spielen wird. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt auch von unseren Österreichern, ich glaube zum Beispiel, dass einer meiner Lieblingsspieler, also es gibt viele in der Nationalmannschaft, aber einer meiner Lieblingsspieler ist Baumgartner. Es ist so ein, ich will es dann immer so deppert an, aber es ist so ein Spieler, der was so aus der alten Schule noch mitbringt. Das ist ein bisschen ein schlitzohriger Spieler, trotzdem ein fleißiger Spieler, ist ein torgefährlicher Spieler, der hat eine Idee, die ein anderer nicht hat. Taugt man ganz einfach. Also, und ich habe so irgendwie im Gefühl drinnen, dass das seine Aura werden könnte und dann vielleicht ein paar Franzosen um die Ecken kommen und sagen, der kommt vielleicht bei uns beim großen Club spielen oder sonst irgendetwas. Also mir taugt der und es hat nichts mit den Toren zu tun, weil er hat ja auch eine schwierige Phase gehabt. Er war ja bei Ralf Rangnick nicht immer gesetzt und hat sich, würde ich jetzt mal sagen, reingearbeitet. Und ich finde, der gehört auf jeden Fall rein und es ist einer unserer besonderen Spieler.
Ja, von der Aufstellung her, vielleicht gehen wir es kurz durch, Patrick Penz ist im Tor gesetzt. Dann, wenn wir von einer Viererkette ausgehen, in der IV-Innenverteidigung, wen siehst du da? Danzo und Wöber, wurde sehr oft erwähnt, oder dann doch Lienhardt?
Habe ich keine Magenschmerzen, egal wer spielt.
Also, das ist Lene für dich gesetzt?
Ja, denke schon, ja.
Also, rechts Brosch?
Ja, also das ist klar, was auch immer gesetzt ist. Ich glaube, die ganzen Videoanalysten werden alles bis ins kleinste Detail zerlegen und dann schauen einmal mit ihren Ideen, wer dann was im Offensivspiel bringen kann, aber wer vielleicht auch von der Art und Weise zu verteidigen dann noch am besten zu Dembélé, Mbappé, wer auch immer dann kommt, dazu passt. Von der Einschätzung her, das wird mit einfließen, aber so aus dem Bauch heraus, ohne dass ich 100% in der Materie drin bin, aber so wird sich das anbieten, denke ich. Ja,
und Krilic, ganz spannender Spieler, weil du den auch erwähnt hast. Wäre das einer, wo du sagst, der ist unglaublich pressingresistent, ein ganz schönes Wort, ich weiß. Oder sagst du, naja, da brauchen wir vielleicht dann doch im Zentrum in Verbindung mit Seiwald mehr Dynamik? Oder ist das schon überspitzt gesagt?
Das ist für mich eine spannende Personalie, weil ich finde den Krilic überragend, von dem, was er als Fähigkeit drauf hat. Aber ich würde jetzt einmal sagen, ist jetzt kein kein Rangnick-Spieler. Mhm. So, aus dem Bauch heraus. Ja. Das ist ja ungerecht, wenn man das so sagt. Aber von der Art und Weise, wie er spielt, von, wir reden immer so schön von der DNA, ist es in Wahrheit nicht, nicht. Also du kriegst etwas, was er hat, was die anderen nicht haben. Und die Frage ist, der und der Bereich, den er nicht abdeckt, akzeptieren sie das nicht, in der Art und Weise, wie sie spielen. Weil er ist Pressing-Resident vom Gegner, weil er unglaubliche Qualität hat, Situationen erkennt. Aber es ist jetzt nicht der, der wie Seiwald oder wie Schlager oder wie Leimer oder auch wie Sabitzer, der das angeeignet hat, quasi diese DNA der sagen wir mal so schön, der Red Bull, Salzburg oder was auch immer das für eine DNA sein soll, das verkörpert er so nicht. Und dann ist die Frage, was willst du haben, was glaubst du, was passt? Und das ist für mich das Spannendste eigentlich an dieser ganzen Konstellation. Mhm. Ist er da drinnen? Wie sieht man ihn in dem Spiel oder sieht man ihn nicht?
Also Philipp, du hast das gesagt, du siehst ihn, glaube ich, in der Startformation.
Ich persönlich nicht unbedingt, aber ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, auch Sky-Reporter, die vor Ort sind, gestern noch telefoniert.
Johannes Hofer können wir ruhig sagen.
Johannes Hofer ist auch mit dabei, die Lisa Perstaller momentan auch vor Ort und da gibt es natürlich auch noch andere Leute im Hintergrund. Also da ist jetzt irgendwie Grilic das Thema gewesen, auch bei der Pressekonferenz. Und das hat sich so ein bisschen angekündigt oder angehört, als ob der vielleicht die Chance bekommt eben. Ja, ich persönlich finde Sabitzer in dieser zentralen Rolle ein Tick stärker als am Flügel. Mhm. Ja, also das ist auch bei Dortmund mit ein Grund gewesen, warum er dann im Champions League-Team der Saison drinnen war. Also das ist einfach auch seine Rolle. Er hat da mehr Ballkontakte und kann sich besser ins Spiel einbringen.
Ist aber trotzdem auch torgefährlich.
Ist aber eben auch torgefährlich. Ist eben mehr so dieser Box-to-Box-Spieler, der dann auch eben die offensiven Momente mit kreiert im Zentrum. Fände ich persönlich, wäre für mich persönlich die erste Wahl gewesen, aber ja, vor Ort werden die dann natürlich besser einschätzen können, wie
was Sache ist. Da sind wir jetzt ein bisschen zu weit weg, aber ja, die ein oder andere ganz gute Aussage.
Da wäre dann wieder die Frage, wer links beginnt. Ja, wer dann da quasi auf der linken
Offensiv. Ich glaube Patrick Wimmer wäre auch nicht Option, so verkehrt, ja, in der Startformation. Ehemaliger Spieler von Austria Wien. Wie schätzt du seine Möglichkeiten ein? Und weil wir schon gesagt haben, Baumgartner und Gregoritsch. Gesetzt. Sind die für dich gesetzt?
Ja, also ich finde, da sehe ich jetzt keinen Grund, warum die jetzt nicht dabei sein sollten. Wimmer ist für mich in so einem Spiel immer eine Option, weil er erstens einmal jemand ist, der nahezu alles versucht umzusetzen, was du ihm mitgibst. Ist ein Teamplayer, hat eine Physis, hat für Umschaltsituationen unglaublichen Speed, hat sich top weiterentwickelt in Deutschland, also den sehe ich auf jeden Fall auch am Platz. Darum sage ich, es wird spannend, ja, nämlich im Zentrum. Jetzt, obwohl für mich trotzdem der, also nochmal, den Sabi kenne ich wirklich schon sehr, sehr lang, der spielt jetzt das, was er wirklich drauf hat und das freut mich sehr. Grilic ist ein Topspieler, Leimer ist ein Topspieler. Der das Spiel aber trotzdem geprägt hat, war Schlager, nicht? Und der wird uns fehlen. Und trotzdem diskutieren wir darüber, welche Qualität wir in die Mannschaft bringen. Ne? Das sagt ja auch vieles aus, wie sie die Jungs entwickelt haben, wie sie die Mannschaft entwickelt, aber vor allem, wie sie diese Spieler individuell aufgestellt haben, weil sie von wichtigen Spielern zu Schlüsselspielern geworden sind in ihren Clubs. Nicht? Und das zeichnet diese Mannschaft halt aus. Also ich sage jetzt nicht, wir haben nicht die Breite von Frankreich, aber wir haben natürlich viele Optionen trotzdem, obwohl uns wichtige Jungs auch trotzdem fehlen aufgrund von Verletzungen.
Ja, Alexander Schlager, Xaver Schlager, dazu auch noch ein Sascha Kalajdzic und David Alaba, weiß natürlich ohnehin jeder. Zeit verfliegt, vergeht immer sehr schnell hier bei uns im Podcast. Jetzt haben wir aber sehr oft auch die Personalie Marcel Sabitzer gehört, angesprochen. Würde mich noch interessieren, deine Einschätzung dazu, weil das Fußballgeschäft ist nicht gerade einfach. Marcel Sabitz hat sich bei der Pressekonferenz hingesetzt, hat gesagt, ich bin mental einfach auch noch so, weiß nicht, angeschlagen hat er nicht gesagt, aber es ist natürlich nicht so einfach, ein verlorenes Champions League-Finale wegzustecken. Hat da offene, ehrliche Worte gefunden. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das auch als Zeichen und um das Ganze auch nicht als Schwäche zu verstehen?
Ich sehe das überhaupt nicht als Schwäche. Ne? Du kannst ja irgendwann einmal sagen, dass das scheiße geht, mit dem, dass du das Finale verloren hast. Nicht nur so wie sie es verloren haben. Also wenn du ein Finale spielst und verlierst es dann mit 3-4-0 und bist chancenlos, dann sagst du, okay, gut, wir sind weit gekommen und das war's. Aber so wie sie das Finale gespielt haben, wenn es ihm dann nicht schlecht geht und wenn das noch immer an ihm nagt, wenn ihn wer fragt, ich meine, er wird jetzt nicht damit hausieren gehen, vor dem Hotel in Berlin und wird herumschreien, dass es ihm schlecht geht. Aber wenn ihn wer fragt, wird er halt sagen, dass er da noch Kiefe dran. Also das ist ja vollkommen normal. Das wäre sein größter Erfolg gewesen. Aber also der wird trotzdem, also so weit ist er ja, das sieht man ja auch, hat ja auch große Stationen und ja einiges durchgemacht, hat sich wieder rangearbeitet. Er wird, bin überzeugt, eine Top-Europameisterschaft spielen.
Ja, da hoffen wir drauf. Philipp, ganz kurz noch deine Einschätzung dazu.
Gehe ich auch davon aus, also dass er das abschüttelt und einfach aufgrund seiner Qualität und auch in dieser Mannschaft eben seine Rolle findet.
So, jetzt habe ich gesagt, die Zeit verfliegt. Moment der Wahrheit. Wie geht das Spiel aus? Österreich gegen Frankreich? Weil keiner von euch beiden Alfred Tater heißt, kann ich euch das ja fragen.
Ich tippe mal auf eine 1:1.
Stark. Und
das wäre schon gut für uns, ja, denke ich.
Ja. Nimmst du auch mit, oder?
Ja,
du hast gesagt, ein Punkt ist auch ein Erfolg.
Ja, ja, es ist der Klassiker, es ist alles möglich, weil wir unangenehm sind. Der Favoritenrolle ist trotzdem auch klar vergeben. Deswegen hoffe ich, dass wir einen Punkt mitnehmen. Der würde mir schmecken. Und ob es dann 0-0 ist oder wird eher 0-0, glaube ich, wird es eher nicht werden. Aber wir werden schon treffen müssen. Deswegen 1-1 würde ich unterschreiben. Wenn es 2-2 ist, haben wir noch mehr Spaß.
Na passt, weil ich hätte jetzt gesagt 2-2, dann schließt sich sozusagen der Kreis des heutigen Podcasts und den Alfred fragen wir gar nicht, wie er tippen würde, weil dann geht es wahrscheinlich genau. Wobei, wenn er dann auf Frankreich tippt, wäre ja auch nicht so schlecht, dann gewinnen die Österreicher.
Genau.
Da hätten wir auch nichts dagegen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs heutige Dabeisein, Peter.
Danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht und das mit dem Schweizer Haus, kann ich dir sagen, war nicht so. Da habe ich derzeit andere Sorgen, aber alles gut soweit. Und Philipp auch, vielen Dank für deine Expertisen.
Danke.
Die österreichischen Daumen sind gedrückt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher oder Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es ja auch in Podcast-Form den Audiobeweis spezial, damit ich es dann am Ende noch rausbringe. Also vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal bei der Audiobeweis spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.